Die Technik schlägt zurück.
Initiating Shutdown Sequence.
Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ja, bei Ihnen heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz setzt plötzlich aus und ich nicht.
Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren.
Niemand darf überleben. Niemand darf überleben.
Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle der Kanäle über in Grenzen hinweg.
Hallo zu Die Technik schlägt zurück, einer Techniksendung auf Radio Flora in Hannover und beim Querfunk in Karlsruhe und beim Dreieckland, Radio Dreieckland in Freiburg und Pi Radio in Berlin. Heute haben wir das wunderschöne Sommerloch-Thema Drohnen, auch unbemannte Flugobjekte oder Drehflügler genannt. Es geht um den zivil genutzten Bereich von Drohnen, den militärischen Bereich und es geht auch um Drohnen, die man selber bauen kann.
Drohnen sind Flugzeuge ohne Piloten, das heißt im Prinzip entweder ferngelenkte Flugzeuge oder Flugzeuge, die selbstständig fliegen können, die selbstständig Manöver ausführen können, wie Start-Landung, ohne dass ein Mensch eingreift.
Und es gibt eine irre breite Palette, also von der sogenannten Mini-Nano-Drohne, die nicht größer ist als eine Fliege oder eine Libelle, bis hin zu relativ großen Systemen, wie man sie im Afghanistan- oder im Irakkrieg einsetzt, die dann auch nicht nur Drohnen sind, sondern bewaffnete Drohnen.
Wir hören nicht gern das Wort Drohnen, das kommt aus dem militärischen Bereich. Wir benennen dieses Gerät einen Drehflügler.
Bewaffnete, unbesetzte, autonome Flugobjekte, das klingt sehr nach Science-Fiction, Stichwort Aufstand der Maschinen. Die Forschung und auch die Anwendung von Drohnen sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich nimmt aber rapide zu. Dazu im Interview Dr. Jutta Weber. Das Interview hatte ich schon letztes Jahr auf einem Barcamp in Hannover geführt. Jutta Weber ist Philosophin und hat inzwischen eine Professur an der Universität Paderborn. Sie beschäftigt sich seit langem mit dem Feld der Technikphilosophie, Wissenschafts- und Technikforschung, insbesondere im Feld der Robotik und künstliche Intelligenz und auch mit dem Thema Drohnen.
Drohne ist sozusagen der umgangssprachliche Ausdruck, wo alles Mögliche drunter fällt. So der klassische wissenschaftliche gibt es eigentlich nur auf Englisch und das ist entweder Unmanned Aerial Vehicles, also oder Uninhabited, um es nicht gleich wieder geschlechtermäßig zu formulieren, also unbemannte Flugobjekte. Und es gibt eine irre breite Palette, also von der sogenannten Mini-Nano-Drohne, die nicht größer ist als eine Fliege oder eine Libelle, bis hin zu relativ großen Systemen, wie man sie im Afghanistan- oder im Irakkrieg einsetzt, die dann auch nicht nur Drohnen sind, sondern bewaffnete Drohnen. Denn Drohnen selber sind gar nicht so ein neues Phänomen. Meines Wissens nach werden die schon seit dem Vietnamkrieg eingesetzt, aber damals wurden die zur Aufklärung eingesetzt. Also die sind alle mit Videokameras oder Ähnlichem ausgestattet, um im Feindgebiet zum Beispiel, also wenn sie militärisch eingesetzt werden, Aufklärungen, also sprich Daten zu sammeln, wurden die eingesetzt. In den letzten Jahren endlich, also weil das, glaube ich, ist sehr wichtig, wird es ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit diskutiert, weil man diese Drohnen ab einer gewissen Größe eben auch bewaffnen, also mit Bomben, Raketen und Ähnlichem mehr ausstatten kann und das auch schon getan hat im Irak oder im Afghanistan-Krieg.
Ich stelle mir das technisch ziemlich schwer vor, so ohne große Latenzzeiten so eine Drohne tausende Kilometer entfernt fernzusteuern praktisch, was man ja, wenn man da schießen will, weil ich glaube, selber dürfen sie heutzutage noch nicht schießen, also dass sie selber so eine Zielerkennung haben.
Man unterscheidet zwischen teleoperierten oder ferngesteuerten Drohnen und autonom. Es ist ganz schwer herauszufinden, wie weit der Stand der Forschung ist. Viele Gerüchte sagen, dass es schon autonome Drohnen gibt, also auch die man auch durchaus mit Waffen ausstatten könnte. Das tut man aber zumindest aus ethischen Gründen bestreiten, weil es nämlich immer darum geht, wer trägt bei solchen Systemen die Verantwortung, und nach dem Völkerrecht müssen militärische Handlungen eindeutig einem Subjekt zuordnen, wie muss man sagen, muss dem zugeordnet werden können, sozusagen, um auch in Fragen von, ist das mit dem Völkerrecht in Vereinbarung zu bringen, wer ist eigentlich schuld oder so, wer muss dafür die Verantwortung tragen. Deshalb wehrt man immer ab und sagt, nein, die Drohnen werden nur ferngesteuert eingesetzt, aber wenn man sich so ein bisschen die Forschungsberichte anguckt, bekommt man ganz schwer den Verdacht, dass der große Traum autonom fliegende und im Zweifelsfall auch schießende Drohnen sind, natürlich auch deshalb, weil man nämlich genau diese Verzögerung irgendwie über Funk, über Satellit dann nicht mehr hat und die natürlich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit automatisierte Systeme agieren können, als das aus der Ferne gesteuerte Systeme können. Vielleicht noch dazu zu fügen, für die, die es nicht wissen, also zum Beispiel die bewaffneten Drohnen, die in Afghanistan oder eben in Pakistan eingesetzt werden, werden im Normalfall von Nevada aus gesteuert, also Zehntausende von Kilometern von dem Ort entfernt, wo die dann operieren. Nur zum Starten und zum Landen braucht man Leute vor Ort. Also die Drohnen starten natürlich nicht in Nevada, sondern irgendwo in Pakistan. Aber die Leute, die die Entscheidungen treffen, die das Ganze operieren, sitzen wirklich Tausende von Kilometern entfernt und haben eigentlich auch mit dem Ganzen, was da auf dem Boden vorgeht, nichts zu tun.
Was hat denn das für Auswirkungen dann auf die Kriegsführung? Ich meine, einerseits ist das sicher für so einen Soldaten, der zu Hause am Bildschirm sitzt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Computerspielen, so der Ego-Shooter irgendwie, der dann da aus der Luft angreift, und gleichzeitig reagieren sicher die Angegriffenen ja ganz anders, als wenn da jetzt irgendwelche Bodentruppen einlaufen.
Also es gibt ganz unterschiedliche Einschätzungen. Also es gibt natürlich genau dieses Argument, die sagen, das ist jetzt eigentlich wirklich ein Videospiel. Den Leuten ist überhaupt nicht bewusst, was sie da wirklich tun. Man hat auch, das muss man dazu sagen, ganz bewusst ähnliche Interfaces oder eigentlich identische Interfaces genommen, wie man sie hat, wenn Leute Computerspiele spielen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bis jetzt, das wird sich aber ändern, sind die Leute, die da sitzen und die bedienen, ausgebildete Kampfjäger. Also das sind Leute, die vorher eben Kampfflugzeuge geflogen haben, also so ein bisschen was von Kriegsführung wissen. Also die haben das jetzt nicht nur im Computerspiel gelernt. Das ist das eine. Und das andere, worüber man aber auch nichts weiß und wo ich denke, da braucht es Forschung, was ich schon interessant finde, diese Drohnen sind mit extrem guten Objekterkennungssystemen, extrem hochauflösenden Kameras ausgestattet. Das heißt, ich kann sehr genau und sehr deutlich sehen, was ich da tue. Was heißt, ich kann auch sehr deutlich die Folgen meines Handeln sehen, wenn ich es denn sehen will. Auf der anderen Seite, was man sich auch vorstellen muss, so ein klassischer Kampfjäger hat eine Zeit von 2 Stunden in der Luft. Also wenn man sich jetzt mal einfach vorstellt, man sei ein Pakistani, der in Waziristan lebt, dann gab es natürlich da vorher Kampfflugzeuge, die vorbeigeflogen sind, wo man auch nicht wusste, passiert was, passiert nichts. Aber diese Drohnen können bis zu 24 Stunden in der Luft bleiben. Die sind viel leichter, brauchen weniger Benzin. Und unterdessen sind die eigentlich permanent im Einsatz. Das heißt, ich lebe in so einem Kriegsgebiet, vielleicht auch als Zivilistin, und sehe dauernd diese riesen Drohnen oder Riesen, je nachdem, wie weit sie weg sind, über mir kreisen, von denen ich weiß, sie sind bewaffnet und die jederzeit zuschlagen können, aber ich weiß eben nicht wann.
Also ist das einfach ein weiterer Schritt der Aufrüstung praktisch. Also vorher wurde immer mit Kampfflugzeugen gemacht und jetzt bringen sich die eine Seite nicht mal mit Personen in Gefahr.
Das ist auch gewollt, das ist auch eine politische Frage. Das ist natürlich gerade von den Amerikanern her zu sagen, wir wollen nicht, dass noch mehr Soldaten in diesem Krieg sterben. Aber was natürlich nicht gefragt wird, das ist heiß umstritten, aber wie viele Zivilisten dabei zu Tode kommen. Aber also die Zahlen schwanken zwischen Hunderte und Tausende. Also die Drohnen setzt man seit 2001, meine ich, schon ein, und es ist zumindest unbestritten, dass dabei sehr viele Zivilisten zu Tode gekommen sind, und da findet offensichtlich nicht wirklich eine völkerrechtlich inspirierte oder weiß ich nicht, wie ich sagen soll, Abwägung statt, weil man eben ja den Tod der eigenen Soldaten, aber was das vermeiden will, aber nicht zu fragen, was heißt das eigentlich auf der anderen Seite. Und in Sachen Aufrüstung ist natürlich auch klar, je mehr sich das durchsetzt, das ist jetzt auch nicht nur so, dass die USA solche Drohnen einsetzen, die Israelis haben im letzten Gaza-Krieg diese Drohnen, und wie man so Berichte von NGOs zu fürchten lassen, auch gezielt eingesetzt, um Menschen zu töten, also Zivilisten zu töten. Ist natürlich relativ schwer, das zu eruieren, also um das jetzt hundertprozentig zu behaupten, aber der Verdacht liegt zumindest nahe. Aber wenn natürlich die Israelis und die Amerikaner solche Drohnen haben, kann man natürlich warten, wie lange es dauern wird, bis andere Staaten diese Drohnen einsetzen, um dann einfach sozusagen aus der Entfernung gezielte Tötungen von Terroristen oder von Menschen, von denen man behauptet, dass sie Terroristen sind, durchzuführen. Ich auch noch interessant finde, wir haben ein EU-Projekt gemacht, wo ich mich mit diesen Militärrobotern auseinandergesetzt habe. Wir haben Abrüstungsabkommen, auch in Europa, wo man eigentlich Vereinbarungen hat, dass man für jede Waffengattung so und so viel Stück, ne, also vom Panzer so und so viel und so und so viel. Es ist völlig unklar, wie Roboter oder jetzt Drohnen sind fliegende Roboter, aber es gibt ja unterdessen auch Land- und Unterwasserroboter. Es ist völlig ungeklärt, ob die in diese Waffengattungen reinzählen oder ob man sozusagen über die Roboterschiene sozusagen heimlich eine Aufrüstung betreiben kann.
Inzwischen nimmt auch die zivile Nutzung von Drohnen immer mehr zu. Für ein paar hundert Euro gibt es die Einzelteile zum Selbstzusammenbauen oder auch schon fertig mit Kamera bestückte Drohnen.
Ich habe auf eine Art mit Erschrecken unlängst festgestellt, dass es schon so kleine Quadrocopter gibt, die man kaufen kann. Ich habe aber allerdings vergessen, wie viel sie kosten. Die kannst du mit deinem iPhone steuern. Also brauchst auch überhaupt keine Hightech mehr, und die haben in der sozusagen in der Nase, also vorne eine Kamera und unten. Und man könnte sich auch vorstellen, dass da Leute das unheimlich lustig finden, so einen kleinen Quadrocopter mal eben bei den Nachbarn vorbeifliegen zu lassen, um zu gucken. Ne? Also du hast dann auf deinem iPhone in Realtime, in Echtzeit die Bilder, was so in Nachbars Garten vor sich geht oder was immer man sich so vorstellt. Und wo wir jetzt hier auch in Niedersachsen sind, wir müssen auch sagen, es ist die niedersächsische Polizei meines Wissens die erste, die solche, also nicht Mikrodrohnen, aber schon kleinere, ne? Also die Kampfdrohnen sind ja sehr groß, angeschafft haben für die Überwachung. Und ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber die wurden ja jetzt zum ersten Mal beim Castor-Transport ohne Erlaubnis, wenn ich das richtig erinnere, eingesetzt und wo es dann auch hinterher eine Diskussion drüber gab. Und das ist nämlich der nächste Punkt, dass man sich nicht nur fragen kann, ob da irgendwelche Jungs oder auch vielleicht Mädels das ganz total lustig finden, da mit Drohnen, kleinen Drohnen rumzuspielen, sondern ob die sich auch nicht zunehmend ins Zivilleben, weil sie zum Beispiel von der Polizei eingesetzt werden. In England zum Beispiel benutzt man sie schon, um angeblich Verbrecher damit zu fangen. Also wo man sich auch fragen muss, ne, Videokameras sind schon aus meiner Sicht schlimm genug und wie flächendeckend die in Großbritannien sowieso, aber auch in Deutschland eingesetzt werden. Aber wenn dann sozusagen noch die Überwachung über mir aus dem Himmel, in England weiß ich, die Drohnen sind dann noch mit Lautsprechern ausgerüstet. Also ich gehe irgendwo und lasse dann mal mein Papier oder lasse irgendwo eine Mülltüte fallen. Nicht, dass ich das Verhalten gut finde, ganz im Gegenteil. Aber dann so die Stimme aus dem Off, die mir dann sagt, ich solle das doch bitte bleiben lassen, wie man es ja teilweise schon aus der U-Bahn kennt. Ne, wo dann über die Videokameras beobachtet wird, was man da tut und über Lautsprecher aufgefordert wird. Das hat doch dann manchmal schon gewisse Assoziationen, die einen so an Big Brother erinnert.
Ja, gerade zur Überwachung ist ja eine andere Tendenz, dass die Drohnen auch immer kleiner werden sollen. Also neulich habe ich zum Beispiel ein Bild von so einer Drohne, die dann als kleiner Vogel verkleidet war, gesehen. Aber es wird auch noch kleiner, glaube ich, bis Fliegenform oder so, dass man sie gar nicht mehr sieht. Wie gehen denn da die Entwicklungen gerade voran?
Ja, es gab vor kurzem dann wieder Meldungen, also die werden schon seit ein paar Jahren meines Wissens, also das, was die Berichte, die ich gesehen habe, waren jetzt primär aus den USA, wo man libellenförmige Drohnen, Fliegen gibt es glaube ich auch, aber jetzt so der letzte Schrei in Anführungsstrichen waren dann so libellenartige Drohnen und wo es Berichte von Friedensaktivisten gab, dass sie auf irgendwelchen Demos oder Aktionen, wo sie unterwegs waren, sich wunderten über diese Objekte und man natürlich erstmal dachte, ist eine Libelle, aber ich meine, wenn man ich weiß jetzt nicht, ob es in New York war, aber wenn ich mir da so eine große Friedensdemo vorstelle und da immer mehr Libellen auftauchen, ich glaube, Manhattan ist jetzt nicht das natürliche Habitat von Libellen, man sich natürlich schon fragt, was das zu bedeuten hat und es da, aber das weiß ich nicht, ob das mehr als Gerüchte ist, aber es soll wohl auch schon Überlegungen geben, ob man nicht auch kleine Drohnen bewaffnen kann. Mit was für einer Sorte von Waffen wäre dann da mal noch die nächste Frage.
We'll be right back.
Ihr hört weiterhin die Technik schlägt zurück, eine Techniksendung, die sich in dieser Ausgabe ganz dem Thema Drohnen widmet. Auch die niedersächsische Polizei hat sich vor einiger Zeit eine Drohne angeschafft. Diese kam Anfang August in Bad Nenndorf bei Hannover zum Einsatz. Dort wollten Neonazis ein Gedenkmarsch durchführen. Dagegen hatte sich auch ein breites Bündnis organisiert und vielfältige Protestaktionen durchgeführt. Wir waren mit einem Übertragungswagen von Radio Flora dort vor Ort und haben die Pressesprecherin der Polizei zu dem Drohneneinsatz interviewt.
Wir hören nicht gern das Wort Drohnen, das kommt aus dem militärischen Bereich. Wir benennen dieses Gerät einen Drehflügler. Wir haben ihn im Vorfeld eingesetzt zur Dokumentation Bad Nenndorfs. Das ist quasi eine Dokumentation von der Luft aus. Da werden Luftaufnahmen gefertigt. In der Regel erfolgt das über den Polizeihubschrauber. Der ist natürlich weitaus aufwendiger im Einsatz, kostenträchtiger als eben dieser Drehflügler. Wir haben in diesem Jahr eine veränderte Situation. Wir haben eine Vielfalt an Baustellen, die wir auf den Fotos aus dem letzten Jahr natürlich nicht vorfinden. Somit brauchten wir neue Luftaufnahmen und da bot es sich an, diesen Drehflügler einzusetzen. Das ist vor 14 Tagen gelaufen und heute Morgen ist er nochmal vor Beginn der Versammlung und der Veranstaltungen gestartet worden, um neuralgische Punkte nochmal von oben zu dokumentieren, um auch einfach zu zeigen, wie sieht es aus, wenn sehr viel Polizei hier in Bad Nenndorf ist.
Das heißt, in erster Linie interessieren Sie sich für die örtlichen Gegebenheiten wie Baustellen und sonstige spontane Hindernisse und übernehmen keine Personendaten oder Gesichtsausschnitte oder ähnliches.
Das ist richtig. Es geht wirklich rein um die Dokumentation von oben für den Einsatzführer vor Ort oder für die Kollegen, die jetzt quasi von weiter anreisen aus anderen Bundesländern, dass die sich ein Bild drüber machen können, wie hier die Straßensituation in Bad Nenndorf ist. Wir fliegen mit diesem Gerät nicht über Menschenmengen und ich denke, das ist ganz wichtig zu wissen.
Das ist auch so eingestellt, dass auf keinen Fall Gesichter erkennbar wären?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich habe diese Fotos noch nicht gesehen. Das müsste ich dann erst ermitteln und auf Ihre Frage dann nochmal zurückkommen.
Das letzte Stück war von Laguna mit dem schönen Titel La Princesa Perdida, also die verlorene Prinzessin. Die Musik heute ist von dem Netlabel Netblock und steht unter der Creative Commons Lizenz. Auch der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat sich mit dem Thema Drohnen beschäftigt. In einem offenen Brief kritisieren die Datenschützer den Einsatz der Drohne in Bad Nenndorf. Im Folgenden ein Interview mit Michael Ebeling vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, das Radio Korax aus Halle geführt hat.
Diese Drohne, wir haben also eine Drohne hier in Niedersachsen, die Herr Schünemann 2008 für knapp 50.000 Euro angeschafft hat. War zu dem Zeitpunkt, als sie angeschafft worden ist, im rechtsfreien Raum. Die durften die auch nicht einsetzen. Es gab keine Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten, keine rechtlichen Grundlagen. Inzwischen gab es Streit und noch Absprachen zwischen dem Innenministerium und den Landesdatenschutzbeauftragten. Die haben da offenbar eine Sache miteinander ausgehandelt unter bestimmten Bedingungen, wo das eingesetzt werden darf. Aber das Ding ist halt strittig, weil für die Menschen, die so eine Drohne in der Luft über sich schweben sehen, ist es halt nicht ersichtlich, ob die Polizei nur, und also jetzt mal nur in Anführungszeichen, Übersichtsaufnahmen macht oder eben auch mehr. Und auch wenn die Polizei fünfmal sagt, wir machen nur Übersichtsaufnahmen, wirkt das Ding doch eben auf viele Leute so, dass sie sagen, nee, also unter den Bedingungen gehe ich halt nicht zur Demo hin. Ich habe kein Vertrauen in das, was da passiert. Also im Effekt ist es so, dass Leute nicht mehr zu Demos gehen, ob nun linke oder rechte, ist mir dann sogar egal. Aber es schränkt die Versammlungs- und Meinungsfreiheit massiv ein. Und das ist das, was wir anprangern und wo wir auch Fragen zugestellt haben. Und im Übrigen wird die Rechtsgrundlage, also dieses Versammlungsgesetz, derzeit in Karlsruhe verhandelt, oder es liegt eine Beschwerde halt von einem Bündnis dort vor. Da wird das sicherlich auch nochmal zum Thema werden.
Ja, da tut sich natürlich die Frage auf, wie denn der massive Einsatz von neuer Überwachungstechnik von Seiten der Polizei gerechtfertigt wird.
Naja, die sagen natürlich, und das kann man, wenn man sich versucht, in deren Situation hineinzuversetzen, erstmal auch verstehen. Die sagen, gut, bei den Nurfes groß, es gibt viele Seitenstraßen und so hin und her. Und das ist natürlich einfacher, wenn die dort so einen Quadrocopter, der sehr viel billiger ist als ein Helikopter noch dazu, so durch die Gegend schwirren lassen, um mal zu gucken, okay, wo sind denn hier Leute, wo verstecken sich welche oder wie auch immer. Das ist halt das Denken der Polizei und erstmal nachvollziehbar. Aber dem gegenüber steht eben das Grundrecht, sich frei zu versammeln. Und eine Demo, sag ich mal, ist ja im Grunde erstmal etwas Unkontrolliertes. Es ist ja nicht so, dass wir eine Demonstration als behördliche Veranstaltung uns wünschen. Das ist nicht das Wesen eines Protestes. Und das ist auch nicht das Wesen dessen, was, sag ich mal, grundlegend auch für ein System oder auch, ich nenne es mal ruhig, Demokratie ist, wie ich es mir jedenfalls vorstelle. Sondern eine Demo ist schon etwas, ich sag mal, Unkontrolliertes, etwas, ja, das ist ganz Fundamentales, was aber eben nicht geplant und nicht organisiert ist. Und wo auch, wie jetzt von der SPD gefordert, man nicht vorher in die Köpfe der Leute reingucken kann und zu sagen, naja, hier wird eine Demo zwar angemeldet unter dem Thema A, aber eigentlich wollen die doch Thema B hier behandeln. Das kann sein, aber das gehört dazu und das ist die Freiheit, die wir in unserem Land, denke ich, uns bewahren sollten. Da muss man mit leben, dass eben diese Demos zum Teil auch ungeplant, unorganisiert und unkontrollierbar sind. Das ist Teil einer Demo, sag ich mal.
Das letzte Stück war von Equal Beats, das Stück Mistreams. Weiter geht's jetzt mit dem Kampf der Drohnen. Im Herbst will nämlich der Bundestag darüber entscheiden, ob die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen ausgestattet werden soll. Welche ethnischen Konflikte sich daraus ergeben und ob der Einsatz überhaupt konform mit dem Völkerrecht ist? Diese und andere Fragen hat sich Radio Korax gestellt. Und dazu als erstes den Professor Fastenrath von der Juristischen Fakultät der TU Dresden interviewt.
Herr Professor Fastenrath, macht es juristisch einen Unterschied, ob man jemanden ferngesteuert tötet oder die Waffe selbst in der Hand oder im Flugzeug sitzt?
Nein, das macht sicherlich keinen Unterschied. Das sowohl in Kriegen wie auch in sonstigen Situationen, wenn es darum geht, gegen eine bestimmte Person vorzugehen, ist es gleichgültig, in welcher Weise man das tut, zumindest aus rechtlicher Sicht.
Okay, glauben Sie denn, dass durch das geringere Risiko von Drohnen, dass es mehr militärische Einsätze geben wird?
Das kann ich so nicht beurteilen, das ist denkbar. Aber die Einsatzentscheidungen dürften sich danach nicht ändern, wobei man auch unterscheiden müsste, in welchen Zusammenhängen oder in welchen Situationen solche Drohnen eingesetzt werden. Zunächst einmal reduzieren sie natürlich das Risiko für die Soldaten. Sie sind nicht mehr in Person daran beteiligt und es ist letztlich auch die Aufgabe eines Verteidigungsministers, seine eigenen Soldaten zu schützen, das Leben und die Gesundheit seiner Soldaten zu schützen. Insofern ist es auch richtig, solche Waffen einzusetzen, wenn es denn geht und soweit es zulässig ist. Also dagegen ist zunächst einmal gar nichts zu sagen. Es besteht natürlich die Gefahr, dass wegen der Gefahrlosigkeit solche Waffen auch dann eingesetzt werden, wenn sie gar nicht eingesetzt werden dürfen. Das kann man so generell sicherlich nicht ausschließen.
Können Sie da ein Beispiel nennen, wann das beispielsweise wäre?
Ja, eine Gefahr besteht etwa, dass man Drohnen in nicht internationalen Konflikten einsetzt, irgendwo im Hinterraum und dadurch bestimmte Personen treffen will, ohne dass man vielleicht genau weiß, ob sie zu einem Terrorsystem gehören. Also das wäre immerhin denkbar, dass so etwas vorkommt. Und ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, wie oft so etwas schon passiert ist, aber die Amerikaner schießen etwa auch Raketen ab, was im Prinzip viel gefährlicher ist, wenn man so etwas tut, weil diese Rakete, wenn sie abgeschossen ist, gar nicht mehr steuerbar ist und sein Ziel dann findet, während eine Drohne Augen hat und dann auch gesteuert werden kann und notfalls auch wieder abdrehen kann.
Wie sieht es denn mit dem völkerrechtlichen Aspekt nun aus? Ist das völkerrechtskonform, kann man das sagen, der Einsatz von Kampfdrohnen?
Ja, generell sind sie nicht verboten, aber es kommt immer auf die spezifische Situation an. Wenn es sich um internationale Kriege handelt, also die herkömmlichen Kriege zwischen zwei Staaten, dann darf jede der beteiligten Parteien militärische Ziele der anderen Seite zerstören. Und mit welchen Mitteln das geschieht, das ist gleichgültig, es muss immer nur verhältnismäßig sein, aber da sind die Drohnen vielleicht besonders gut, weil sie sehr gezielt eingesetzt werden können, im Gegensatz etwa zu Bomben oder Raketen oder Marschflugkörpern oder Ähnlichem, die ja wesentlich stärkere Zerstörungsgewalt haben.
Die Amerikaner sprechen vom Krieg gegen den Terror und nutzen so auch die Drohnen, um gezielt Menschen zu töten. Manche sprechen auch von einer Art Wiedereinführung der Todesstrafe für Geheimdienste. Was halten Sie davon?
Ja, da sind wir jetzt in ganz anderen Situationen. Vielleicht sollte man noch dazwischen schieben, diese Bürgerkriegssituation oder wie man heutzutage sagt, ein asymmetrischer Krieg, wo auf der einen Seite staatliche Truppen stehen und auf der anderen Seite private Gruppierungen, also nicht keine staatlichen Gruppierungen, etwa die Taliban in Afghanistan. Gegenüber solchen Gruppierungen darf man nur vorgehen, soweit sie sich unmittelbar an Feindseligkeiten beteiligen, also gegen solche Personen, die sich unmittelbar an Feindseligkeiten beteiligen. Und das ist ein gewisses Problem und da sollte man vielleicht auch näher darauf eingehen. Aber die Frage, die Sie angesprochen haben, ist noch eine ganz andere, nämlich wenn es um den in Anführungsstrichen Krieg gegen den Terror geht, den die Amerikaner führen, denn das sind überhaupt keine bewaffneten Konflikte, sondern da werden von Gruppierungen einzelne Attentate begangen, also etwa Al-Qaida platziert irgendwo eine Bombe oder schickt ein Flugzeug in ein Hochhaus oder ähnliches. Das sind Einzelaktionen, aber eben keine bewaffneten Konflikte. Und in solchen Fällen gilt das humanitäre Völkerrecht überhaupt nicht, sondern das ist eigentlich eine Sache, gegen die man mit polizeilichen Mitteln vorgehen muss. Und da gilt zunächst einmal das Recht auf Leben eines jeden, sodass man auch nicht Drohnen irgendwo in die Welt schicken kann, um Personen zu töten. Das ist in der Tat eine Exekution ohne Verfahren.
Also das wäre völkerrechtswidrig?
Das ist sicher völkerrechtswidrig, ja.
Wie sieht es denn aus mit Drohnen, die eingesetzt werden und nicht mehr gesteuert werden, sondern nur aus den vorhandenen Rechnungen entscheiden, ob jemand getötet wird oder nicht? Oder wer nimmt dann vor allem juristisch die Verantwortung? Der die Maschine gebaut hat oder der sie losgeschickt hat? Können Sie uns dazu was sagen?
Ja, eine Drohne kann man aber ja normalerweise steuern, aber wenn schon, muss man sie natürlich dann so programmieren, dass sie ein ganzes bestimmtes Ziel, was als militärisches Ziel identifiziert worden ist, dann auch trifft.
Also das ist ja beispielsweise in Planung, wenn beispielsweise bestimmte Merkmale in der Kamera erfasst werden von der Drohne, dass dann geschossen wird, ohne dass jemand jetzt ferngesteuert auf einen Knopf drückt.
Gut, das mag sein, dass das so funktioniert, und dann kommt es auf die Programmierung an, dass der Schuss nur dann losgeht, wenn es sich wirklich um ein militärisches Ziel handelt. Das heißt, die Drohne muss so programmiert sein, dass sie nur auf militärische Ziele zielt und nicht auf irgendetwas anderes. Dafür ist ein Staat immer verantwortlich.
Okay, vielleicht können Sie uns am Schluss nochmal sagen, was Sie selbst glauben, ob dieser technische Fortschritt überhaupt noch aufzuhalten ist. Also wird man nicht einfach um diese Mittel des Krieges herumkommen können? Können Sie das begründen, Ihre Ansicht?
Ja, ich sagte ja eingangs schon, dass die Drohnen eine sehr zielgenaue Waffe sind, sie deshalb eigentlich auch vorzugswürdig sind gegenüber anderen Waffen, und dass sie zudem auch das Leben der eigenen Soldaten schonen, weil sie daran unmittelbar ja gar nicht beteiligt sind, sondern ferngelenkt werden. Also insofern ist das eigentlich auch ein rechtlich gesehen durchaus begrüßenswerter Fortschritt, eine solche Waffe. Es ist immer nur die Frage, dass der erleichterte Einsatz, also wenn da weniger Gefahren damit verbunden sind, dann eben auch die Gefahr besteht, dass sie eingesetzt werden, wenn man es eigentlich nicht darf. Also diese Kontrolle muss natürlich dann auch entsprechend verstärkt werden.
Okay, danke schön, Herr Professor Fastenrath von der TU Dresden, für das Gespräch.
Als nächstes hat Radio Korax noch Dr. Nikolaus Schörnig von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung zum Thema Drohnen interviewt.
Drohnen sind Flugzeuge ohne Piloten, das heißt im Prinzip entweder ferngelenkte Flugzeuge oder Flugzeuge, die selbstständig fliegen können, die selbstständig Manöver ausführen können, wie Start-Landung, ohne dass ein Mensch eingreift. In der aktuellen Situation sind die meisten Drohnen noch ferngelenkt, aber die Entwicklung geht ganz klar dahin, dass immer mehr Aufgaben von Computern übernommen werden, die dann die Drohne steuern.
Okay, dann sprechen wir da gleich auch nochmal drüber. Man könnte ja der Meinung sein, Drohnen seien humaner, weil es kein Risiko für die Soldaten im Einsatz gäbe. Was könnte denn aus ethischer Perspektive kritisch am Einsatz von Drohnen sein?
Also ganz grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass man sagen kann, mit Beobachtungsdrohnen haben die Soldatinnen und Soldaten am Boden einfach eine bessere Übersicht. Das schützt natürlich, und auch bei bewaffneten Drohnen, das ist ja dann sozusagen der nächste Schritt, kann man grundsätzlich argumentieren, dass auch hier Gegner schneller bekämpft werden können und dass auch die eigenen Soldatinnen und Soldaten schützt. Das ist grundsätzlich ein richtiges Argument. Aber man kann sich natürlich schon verschiedene Fragen stellen. Die erste wäre natürlich, wenn ich über solche Systeme verfüge, ich weiß, meine eigenen Kräfte sind in besonderer Weise geschützt, eigentlich so geschützt, dass sie praktisch keinen Gegenschlag fürchten müssen. Die Drohnenpiloten sitzen ja zum Teil mehrere tausend Kilometer entfernt, wo sie die Drohnen steuern. Dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man sich eher geneigt zeigt, solche Systeme einzusetzen und diplomatischen oder politischen Mitteln einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkt, weil man eine Waffe hat, die scheinbar, zumindest für die eigene Seite, die Probleme des Krieges ausblenden kann. Das wäre also so eine erste Problematik. Die zweite Problematik, die sich in der Zukunft definitiv stellen wird, ist, wenn ich Systeme habe, die selbstständig über den Einsatz von Waffen entscheiden, ohne dass da noch ein Mensch involviert ist. Dann ist natürlich die Frage, ist das ethisch vertretbar, dass eine Maschine über Leben und Tod entscheidet? Ist es auch rechtlich zulässig? Wer ist denn nachher verantwortlich, wenn so eine Drohne Fehler begeht, weil der Computer einen falschen Befehl gegeben hat? Da sind einfach offene Fragen, die bisher noch nicht geklärt sind.
Wie funktioniert denn das? Also sehen dann beispielsweise Drohnen im Bild, wie können die unterscheiden, ob jemand jetzt Feind oder Freund ist, zum Beispiel?
Das ist eine der Fragen, die sich dann stellen wird. Also momentan behaupten die Programmierer, dass sie an bestimmten Kriterien sowas in der Zukunft festmachen können. Dass die Drohne eben oder auch ein Bodenroboter, für den sich ja dasselbe Problem stellen würde, dass der halt zum Beispiel sehr genau erkennen könne, ob jemand eine Waffe in der Hand halte, ob er feindliche Intentionen hat mit Gesichtserkennungssoftware. Also da gibt es ganz viel, was in der, ja, was momentan gesagt wird, was die Zukunft in der Zukunft möglich sein würde. Ob das dann tatsächlich so programmiert werden kann, ob dann nicht möglicherweise der Mensch mit der Waffe einfach in einem Gebiet lebt, wo es ganz normal ist, dass Leute eine Waffe in der Hand halten, oder dass jemand möglicherweise nicht beide Hände heben kann, wenn er sich ergeben will, weil er verletzt ist, und die Drohne interpretiert das Heben einer Hand dann als anderes, also eben nicht als sich ergeben, sondern als Angriff. Also da muss man einfach schauen. Ich persönlich bin skeptisch, ob die Technologie wirklich später in der Lage sein wird, Freund und Feind so genau zu unterscheiden.
Okay, dann kommen wir vielleicht nochmal auf den ersten ethischen Punkt, den Sie genannt haben. Und zwar, ob es eventuell zu mehr Einsätzen kommen könnte durch den Einsatz von Drohnen. In verschiedene Länder nutzen ja schon Drohnen. Kann man das irgendwie belegen? Gibt es da einen mehrfachen Einsatz von diesen Mitteln, wie zum Beispiel den USA?
Also was wir sehen, ist natürlich A, dass die USA jetzt immer stärker die Drohnen in der völkerrechtlich extremen Grauzone der sogenannten Targeted Killings, also gezielten Tötungen, einsetzen. In Pakistan, Jemen, das hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Aber auch, man sieht es an anderen Diskussionen. Im letzten Jahr trat der Kongress an den Präsidenten heran, während des Libyen-Einsatzes, und sagte, eigentlich müsse doch der Kongress gefragt werden, wenn hier die USA Krieg führen würden. Und nach dem amerikanischen Recht ist das auch so, dass der Kongress zustimmen muss bei einem amerikanischen Kriegseinsatz. Und das Weiße Haus wies dieses Ansinnen des Kongresses zurück mit dem Hinweis, amerikanische Soldaten seien über Libyen praktisch nicht gefährdet, auch weil man auf unbemannte Systeme setze. Und wenn keine Gefährdung für amerikanische Soldaten vorliegen würden, dann handle es sich nicht um einen zustimmungspflichtigen Krieg. Also hier wird mit dem Verweis auf moderne Waffensysteme in den USA ein Kriegsbild verzerrt, dass das so gestrickt wird, dass parlamentarische Kontrolle außen vor bleibt.
Dann vielleicht nochmal die Frage in Zukunft. Wie sieht es denn aus? Kämpfen irgendwann nur noch unsere unbemannten Roboter im Weltall miteinander? Wie kann in Zukunft das aussehen mit den Drohnen?
Das wäre natürlich eine schöne Vision, wenn man den Krieg komplett auf unbemannte Systeme auslagern könnte. Da gibt es eine nette Geschichte von Asimov dazu, der so eine Vision verbreitet, aber natürlich wird das im Zweifel nicht so kommen. Einige wenige Staaten sind in der Lage, das sind vor allem westliche Staaten, immer ausgefeiltere Systeme zu entwickeln. Und diesen Systemen wird in der Zukunft immer mehr Autonomie zugestanden werden. Das liegt in der Natur der Sache. Wir hatten ja gesagt, Drohnen sind momentan ferngesteuert. Wenn man sich überlegt, ein Fernsteuersignal läuft über den Satellit ungefähr 2 Sekunden. Wenn ich eine Drohne luftkampffähig machen möchte, also dass sie auch wirklich in schnelle Manöver, Ausweichmanöver und so weiter fliegt, dann geht das nicht mit so einer Zeitverzögerung. Das heißt, ich muss zwangsläufig, wenn ich modernere Drohnen habe, ihnen mehr Autonomie, Freiräume gewähren, weil einfach der Mensch nicht mehr hinten dran bleiben kann. Und insoweit ist die Zukunft, es ist absehbar, dass einige Staaten über solche modernen Systeme verfügen werden, aber natürlich werden andere Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten reagieren und die werden möglicherweise, wenn sie es nicht können, eben dann nicht mit Drohnen reagieren, sondern möglicherweise mit dem Rückgriff auf Massenvernichtungswaffen, mit dem Rückgriff auf Terrorismus, auf Guerillakriegführung. Also ich denke, wir werden eher eine Entwicklung sehen, dass der Westen noch stärker in die Technologierichtung geht, Staaten, die das aber nicht kopieren können, eher sich auf unkonventionelle Kriegsführung zurückziehen. Und da wird es dann auch zu Toten kommen, ganz klar.
Vielleicht nochmal doch noch eine letzte Frage. Und zwar, ich finde es schwierig, das in dem Zusammenhang, in diesem Begriff zu benutzen, aber es wird auch von Effektivität gesprochen. Das heißt, dass weniger zivile Opfer beispielsweise bei einem Drohneneinsatz sterben würden. Können Sie uns da auch zu was sagen?
Also der Begriff ist natürlich aus dem Militärjargon, wo man sich natürlich fragt, wie setze ich meine begrenzten Ressourcen möglichst effektiv ein. Es ist sicher richtig, dass die aktuellen Drohnen präzisere Angriffe ermöglichen. Und die Entwicklung wird auch bewusst in die Richtung getrieben, dass Sprengkörper kleiner werden, dass also weniger Sprengwirkung an einem Ort erzielt wird, um Leute, die in der Gegend oder im Umfeld stehen, weniger zu gefährden. So der einzelne Angriff wird also präziser, aber die Frage, die sich natürlich stellt, werden dann nicht einfach auch mehr Angriffe geflogen? Und insoweit ist nicht abzusehen, ob der Gesamteffekt tatsächlich zu weniger zivilen Opfern führt oder nicht doch dann nachher in der Summe zu mehr.
Das war Dr. Nicolas Schörnig von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Also als momentanes Lieblingsspielzeug von Militärs und Sicherheitsbehörden. Dieselbe Firma, die der niedersächsischen Polizei ihre Drohne verkauft hat, macht zum Beispiel auf ihrer Website momentan Werbung, dass sie jetzt einen großen Deal mit China abgeschlossen hat, die Drohne natürlich auch nur für im Falle von Naturkatastrophen verwendet. All diese Militärdrohnen und polizeilichen Drehflügler und ähnliche haben eins gemeinsam. Sie sind teuer. Dass man recht günstig auch eine Drohne selber bauen kann, zeigen diverseste Eigenbauprojekte, die momentan rege gebaut werden.
Wenn von Drohnen gesprochen wird, sind meistens für militärische Einsatzzwecke entwickelte Flugobjekte gemeint. Ein anderer Begriff für Drohnen wären zum Beispiel auch UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Das Hauptmerkmal von Drohnen ist hauptsächlich, dass in diesen Flugobjekten keinerlei Platz für einen Menschen vorgesehen ist. Sie fliegen per Fernsteuerung oder auch semiautomatisch. Sie sind im Grunde manchmal nichts weiter als normale, ferngesteuerte Flugmodelle. Aber genau wie die niedersächsische Polizei würden wohl viele Flugmodellbegeisterte diesen Begriff Drohne wegen der militärischen Konnotation auch nicht verwenden. Flugmodelle für den Hobbybereich gibt es schon lange. Und neben den Faden des maßstabsgetreuen Nachbauens echter Flugzeuge oder der reinen Performancejagd für den Kunstflug sind auch viele experimentelle Bereiche erschlossen worden. Multirotorsysteme, auch spezieller Quadcopter bzw. Hexa- und Oktocopter genannt, haben den Hobbyisten jedoch wohl eine ganz neue Spielwiese eröffnet. Da diese Flugmodelle deutlich simpler in der Technik und abhängig von der Software auch deutlich simpler in der Steuerung sind, bieten sie eine gute Plattform sowohl für Einsteiger als auch Experimente gleichermaßen. Die bekannteste Form eines rotorbasierten Fluggerätes ist sicherlich der Hubschrauber. Dessen Rotorblätter sind die Flügel, welche den Hubschrauber in der Luft hält. Bei normalen Flugzeugen kann der Flügel seine Eigenschaften durch die Luftströmung aus der Vorwärtsbewegung entfalten. Da ein Hubschrauber auch vertikal landen und abheben und auch rückwärts fliegen können soll, werden bei ihm halt die Flügel durch die Rotorbewegung in die Lage versetzt, einen horizontalen Luftstrom in einen vertikalen Hub umzusetzen. Der klassische Hubschrauber mit nur einem Hauptrotor braucht zusätzlich seinen Heckrotor, um dem Drehmoment dieses Hauptrotors entgegenzuwirken. Dieses kostet Energie, die nicht für den eigentlichen Flug zur Verfügung steht. Auch benötigt die Steuerung eines vollständigen Hubschraubermodells viel Übung. Hier kommen Multirotorsysteme ins Spiel. Durch den Einsatz verschiedener Rotoren mit unterschiedlichen Drehrichtungen wird deren Drehmoment gegeneinander ausgespielt und der Heckrotor entfällt. Bei allen üblichen Modellen werden auch alle weiteren elektromechanischen Aktuatoren eingespart. Sie bestehen im Grunde aus nichts anderem als dem Rahmen, den Motoren und den daran festmontierten starren Flügeln. Es gibt keine Taumelscheibe für die Rotorblätter, die Motoren sind in einer starren Position montiert und auch die Propeller kennen keinerlei Anstellwinkel. Bekannt und technisch umgesetzt ist dieses Prinzip schon seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Aber erst mit modernen Halbleitern und Motoren konnten Flugmodelle mit mehreren voneinander unabhängigen Rotoren sinnvoll realisiert werden. Das bekannteste davon sicherlich der Quadrocopter, welcher, wie der Name schon suggeriert, vier Rotoren hat. Diese werden von vier einzelnen ansteuerbaren Motoren angetrieben und sind X-förmig angeordnet. Anfangs waren solche Flugmodelle nur Bastlern und Bastlerinnen vorbehalten, da es keine fertigen Bausätze gab, wenig Bauanleitungen, wenig Erfahrung in der Community und auch die Software, die zur Steuerung so eines Gerätes notwendig war, nur rudimentär existierte. Der Software kommt eine besondere Rolle zu, da diese über Gyrosensoren, Luftdrucksensoren und eventuell einem GPS-Empfänger die aktuelle Flugsituation erfasst und mit der Steuerung abgleicht. Die einfachen Steuerbefehle wie Drehen, Aufsteigen, Absteigen, seitlich, vorwärts, rückwärts kippen, muss in die komplexen Interaktionen der einzelnen Rotoren übersetzt werden. Diese entwickeln nicht nur einen Schub, mit dem gesteuert wird, sondern auch die Drehmomente der jeweiligen Drehrichtung wird als steuerndes Element eingesetzt. Gleichzeitig muss die Software ständig Soll- und Ist-Werte der Fluglage überprüfen. Auch das Abbremsen der Motoren, welches notwendig ist, um die Rotationsgeschwindigkeit der Propeller schnell genug anzupassen, muss überwacht werden. Schon bald haben sich erste umfassende Projekte entwickelt, die mehr oder minder komplette Bauanleitungen und später dann auch Bausätze und Einzelteile anboten. Gerade die Software, die bei diesen Flugmodellen, wie schon erwähnt, sehr wichtig ist, wurde schon früh zum Politikum. Über restriktive Lizenzmodelle wurden da schnell die Claims abgesteckt und eine kommerzielle Verwertung dieses aufstrebenden Trends im Flugmodellbau gesichert. Heutzutage gibt es für Multirotor-Flugmodelle vom Tri bis zum Octocopter die ganze Palette an Angeboten. Angefangen von der Open-Source-Bauanleitung inklusive modularisierter Software unter der GPL über Bausätze jeglichen Komplexitätsgrades und Funktionsumfanges bis hin zu den mehreren 1.000 Euro teuren Fertiggeräten für den semiprofessionellen Bereich. Aber auch das Fertiggerät mit Ruckelbildern aus der First-Person-View und der Steuerungsmöglichkeit via iPad liegt konsumfertig und sehr preiswert auf der Ladentheke. Aber was geht ab in der Praxis mit diesen Geräten? Das hängt ein wenig von der Ausstattung ab. Abgesehen von dem Klassiker Kunstflug sind die beiden großen Hypes derzeit wohl das FPV und der semiautomatische Flug. FPV steht für First Person View. Eine Kamera im Multicopter schickt ihr Bild über Funk an die Bodenstation. Hier kann über einen Bildschirm oder noch näher dran mit einem Head-Mounted Display der Flug direkt aus der Perspektive des Fluggerätes gesteuert werden. Gerade mit einem Head-Mounted Display sind die Bilder schon spektakulär. Diese Technik wird auch bei Festflüglern eingesetzt. Die Reichweiten der Funkübertragung reichen mittlerweile auch schon über mehrere Kilometer, sodass ein Flug außerhalb der Sichtweite möglich ist. Der Rekord liegt bei ca. 40 Kilometern. Hier kommt dann zumindest bei Multirotorsystemen auch der semiautomatische Flug ins Spiel. Denn sollte die Funkverbindung bei einem Flug außerhalb der Sichtweite abreißen, ist in der Regel das Auffinden des Flugmodells eher unmöglich. Mit einem GPS-Empfänger kann so ein Quadcopter aber seine aktuelle Position feststellen und eine Fail-Safe-Route zum Ausgangspunkt zurück einschlagen. Wenn es die Software erlaubt, ist natürlich auch ein komplett automatischer Flug möglich, wenn der Multicopter dann einfach eine vorher programmierte Route abfliegen soll. Eine besondere Klasse von Multicoptern sind die Heavy-Lift-Varianten mit einer dreh- und schwenkbaren Kamerahalterung versehen. Diese Modelle erlauben wackelfreie Luftaufnahmen und wurden von Fotoenthusiasten und professionellen Fotografen eingesetzt. Mittlerweile wurden sogar schon Spielfilmsequenzen mit Hilfe von Multicoptern gedreht. Wahrscheinlich werden das auch die Urlaubsfilme und Fotos der Zukunft. Nicht mehr aus der Hüfte oder vom Stativ auf Augenhöhe wird den Daheimgebliebenen in der multimedialen Diashow der Urlaub präsentiert, sondern aus der Vogelperspektive. Diese Entwicklungen finden natürlich nicht nur im Hobbybereich statt. Ebenso die Anbieter kommerzieller Fertigsysteme bieten die Kameraaufzeichnung in HD-Qualität, Nachtsichtfähigkeiten und semiautomatischen Flug an. Professionelle Fotografen und Paparazzis, Polizei und Sicherheitsdienst bedienen sich und der Markt ist gerade erst am Entstehen. Informationen zum Selbstbau oder Kauf ganzer Modelle oder von Einzelteilen dazu finden sich im Internet zuhauf. Wie so oft ist die Wikipedia ein guter Einstieg. Ein wenig zäh gestaltet sich nur die Durchsetzung dieses Marktes mit den vielen konkurrierenden und zueinander inkompatiblen Systemen. Aber das ist in solchen Bereichen ja nicht unüblich.
Soweit die Technik schlägt zurück. Heute zum Thema Drohnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Friederike Meyer. Tschüss.